Essen, Trinken, Reden heute mit einem Spezialgast, nämlich mit einer tatsächlichen Hundetrainerin, Frau Marion Bartl. Schön, dass Sie da sind.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Sehr gerne, wir haben auch schon gegessen, weil immerhin heißt es ja Essen, Trinken, Reden.
Und
Das
es war
muss.
hervorragend, möchte ich
Ja. Vielen
sagen.
Dank. Das haben wir vorher erledigt, damit wir gut gestärkt da jetzt loslegen können. Und ich möchte auch gleich beginnen mit einer Frage. So viele Menschen haben jetzt in Corona-Zeiten sich einen Hund angeschafft. Und ich zähle da jetzt dazu. Ich oute mich jetzt als neue Hundebesitzerin. Seit 6 Wochen habe ich die Maya, eine Mischlingshündin, zweijährig. Und deswegen habe ich sie auch kennengelernt, weil ich tatsächlich überfordert war. Warum ist es so? Warum haben sich so viele Menschen jetzt einen Hund genommen? Was glauben Sie, ist der Grund?
Emotionelle Defizite, die Kontakte, die Live-Kontakte vor allem, waren jetzt natürlich durch Corona sehr eingeschränkt, ja. Vor allem von älteren Menschen, die sich mit Computern und solchen Sachen nicht so gut auskennen. Daher wird ein Ersatz gesucht. Und da ist natürlich ein Tier, nicht nur der Hund, auch Katze, aber natürlich mehrheitlich der Hund, weil der halt uns vom Sozialverhalten am nähersten ist, ja. Und daher unsere emotionellen Bedürfnisse am ehesten erfüllen kann. Daher nehmen wir uns am meisten einen Hund.
Ja, bei mir ist es so, dass ich sehr viele soziale Kontakte habe, schon allein wegen meiner Family. Bei mir ist es, glaube ich, so, dass ich schon immer wieder das Gefühl hatte, vor allem wegen meines jüngsten Sohns, doch einen Hund haben zu wollen und sich jetzt das Zeitfenster gut gestellt hat. Ja. Aber ich glaube auch, was Sie sagen, dass sehr viele einfach jetzt alleine waren und so. Aber es ist halt dann, wenn ich mich selber hernehmen darf, nicht so, wie es sich jetzt angehört hat, dass man dieses Soziale gleich einmal erleben darf mit dem Hund, sondern das heißt Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und deswegen sind Sie da jetzt auch im Spiel. Was sind die größten Fehler von Hundebesitzern, neuen
Also,
Hundebesitzern?
ehrlich gesagt, ich glaube, der erste Fehler ist schon, sich einen Hund nur zu nehmen, damit er emotionelle Defizite ausfüllt. Ja? Das ist mal schon der erste Fehlgedanke. Der führt auch dazu, dass die Hunde total vermenschlicht werden und dann richtige Neurosen kriegen. Ja? Das ist von ständigen Kläffen bis zu auf Herrchen-Frauchen schnappen, bis zu in die Umwelt aggressiv
Was
zu
meinen Sie jetzt mit
gehen.
vermenschlichen, dass man viel zu viel spricht mit dem Hund, dass man
Das
ihn.
genau, aber auch, dass man die Maßstäbe setzt, die man einem Menschen setzt. Also wenn Sie Ihrem Sohn irgendwas sagen, dann erklären Sie ihm das halt, warum, warum, wieso, wieso. Ja? Das machen die Leute mit ihren Hunden auch. Das ist ja lächerlich. Das kann doch keiner glauben, dass das für einen Hund gut ist und dass der das versteht. Mein Hund versteht mich. Ja, meiner versteht mich auch. Wenn ich zu ihm sage, mach einen Abgang, ja, dann geht der. Aber das habe ich ihm nie beigebracht, sondern ich mache mich einfach groß und schaue ihm tief in die Augen und damit allein weiß er schon, dass er einen Abgang machen soll. Ja? Und deswegen macht das. Aber natürlich, wenn ich immer das Gleiche sage, man hat ja so seine Floskeln, die man da immer so ausschiebt, dann weiß er mit einer gewissen Zeit dann, aha, immer wenn er sich groß macht, mich intensiv anschaut, okay, weil das ist meine natürliche Kommunikation. Und nebenbei sagt er immer, mach einen Abgang. Das heißt, das gehört zusammen. Er verknüpft es. Aber deswegen versteht er das nicht. Ja, sondern er verknüpft einfach meine
Mit der
Körpersprache
Körpersprache, ja.
und dies, für den ist es erlaubt. Mein Blabla ist für den erlaubt. Und er sagt, das hört sich immer so an, wenn sie sich groß macht und Raum nimmt. Ja. Und deswegen funktioniert es. Und da, jetzt natürlich haben die Leute Homeoffice und so weiter. Und ich muss ja sagen, also jetzt in der Corona-Zeit, das Training ist eigentlich ziemlich gut gegangen, ja, weil die Leute jetzt Zeit haben, nichts anderes zu tun haben und ihre Freizeit da irgendwie füllen wollen. Das Problem ist, wenn das aus ist, die Leute wieder arbeiten gehen, werden viele draufkommen, die Hunde können nicht allein bleiben oder haben sonstige Defizite. Und dann ist halt meine größte Sorge, dass die Heime wieder voll sein werden. Dass das alles wieder abgegeben wird. Das ist der schlimmste Gedanke für mich.
Es ist ja oft auch schon die Wahl des Hundes die falsche, glaube ich. Weil zum Beispiel, ich bin ja tatsächlich ganz unerfahren da hineingestolpert. Also wirklich unerfahrener kann man gar nicht sein und sehr naiv, ich gebe es zu. Und dann komme ich da ins Tierschutzhaus mit meinem Sohn und habe einen Tierpfleger bekommen, der uns da durchgeführt hat. Und mit unseren Vorstellungen haben wir den sozusagen einmal informiert. Der hat uns dann ein paar Hunde gezeigt, unter anderem auch unsere Maya, die wir jetzt haben. Aber laut Ihrem fachmännischen Wissen ist es in Wahrheit gar kein Hund, den man jemandem geben sollte, der noch nie einen Hund hatte. Also das heißt, genau. Da passieren ja schon Fehler im Heim, dass man die Leute mit Tieren quasi da verbindet, die nicht passend sind.
Genau.
Auf was könnte man da achten oder wie kann man das verhindern?
Ja, ich fürchte gar nicht, weil das fängt schon ganz oben an. Diese ganzen Heime und auch die ganzen Vereine und das alles, deren Ziel ist natürlich, die Hunde wieder anzubringen, weil sonst haben wir ja ständig Überfüllung. Mhm. Einige von diesen Mitarbeitern haben sicher Ausbildung, einige auch nicht. Viele sind da drin aufgrund der Tierliebe. Mhm. Ja. Die suchen einfach halt einen Platz, ohne sich zu vergewissern, ob der dort richtig aufgehoben ist. Mhm. Ja. Man muss ein bisschen eine Menschenkenntnis haben, damit man einschätzen kann, was braucht der Mensch. Mhm. Und man muss natürlich auch ein bisschen Einschätzung des Hundes haben. Wenn ein Hund dort nur im Zwinger herumsitzt, ja, der kann dort apathisch und wie tot sein, heißt es nicht, dass der dann draußen auch so tot ist, wenn er wieder in eine Familie kommt. Ja. Mhm. Also das heißt, da ist schon ein Defizit, man kann den Hund vielleicht gar nicht so gut einschätzen. Ja. Dann die Besucher, die kommen, die zeigen sie natürlich, weil die wollen einen Hund haben, die zeigen sie von einer ganz anderen Seite. Auch vielleicht auch, weil sie sehr motiviert sind. Mhm. Die Motivation ist dann ziemlich bald aus, wenn es die ersten Pressel daheim gibt. Mhm. Ja. Und dann gehört das alles zusammengeführt. Also wie sind die Besitzer und die Wohnverhältnisse vielleicht auch ein bisschen und vor allem die Arbeitsverhältnisse. Wie ist der Hund, wo kommt er her, welche Charakterzüge hat er, ist er. Es geht nicht einmal darum, ob er jetzt ein Tierschutzhund ist oder nicht, sondern ist er die ganze Zeit nur auf der Straße gerannt und hat eigentlich keine Menschen gekannt, dann ist das ein anderer Hund, als wie wenn der dort aufgenommen worden ist und in diesem Heim und auf dort zur Welt gekommen ist. Weil dann haben sie die dort schon bemüht, dass die Welpen wenigstens menschenfreudig machen. Mhm. Ja? Und das muss alles bedacht werden.
Ja? Das weiß man oft gar nicht, was die für Geschichte mitbringen. Unsere Maya kommt aus Ungarn, wir haben keine Ahnung, was sie erlebt hat. Also das ist ja oft dann das Problem.
Was sie erlebt hat in dem Sinn ist jetzt, darf man nicht verwechseln mit, wie waren die Lebensumstände und was hat sie erlebt. Mhm. Ja? Der Gedanke Tierschutz wird ja oft gleich verbunden mit, der Hund ist geprügelt worden oder sonstiges. Sie täten sich wundern, wie viele Hunde bei uns in Österreich geprügelt werden. Mhm. Ja? Das ist sehr traurig, dass es in einem Land wie uns noch üblich ist, unter Anführungszeichen. Das ist oft im Tierschutz gar nicht so üblich, weil sich keiner um den Hund kümmert. Ja? Sind sie lästig, wird dann ein Stein nachgeworfen oder sonst irgend sowas, nicht? So wie auch in Griechenland und in diese ganzen Staaten, die da unten sind. Die haben halt für Hunde nicht so viel über. Wobei, es ändert sich auch schon, vor allem in den großen Städten, muss man auch sagen. Aber sonst, solange sie einen Frieden geben, werden sie ignoriert. Ja? Also es kommt jetzt nicht so drauf an. Wir wollen nur wissen, vielleicht ein bisschen was von seinem Leben, damit wir eben einschätzen können, wie er ist. Mhm. Ja. Es geht aber nicht darum zu sagen, oh, der arme Hund kommt aus dem Tierschutz und jetzt behandeln ihn halt auch sehr vorsichtig oder sehr, darf man nicht so intensiv sein oder sonst was. Ja. Der Hund weiß nicht, dass er aus dem Tierschutz kommt und das ist ihm auch wurscht. Ja. Der sagt, okay, neues Leben, neuer Anfang. Was bietet mir der Besitzer an Sicherheit, an Vertrauen? Ja, und dementsprechend werde ich mich einfügen. Mhm. Oder er bietet nichts, sondern vielleicht habe ich jetzt erst ein Beispiel gehabt. Der Hund ist 22 Stunden da und seit 22 Stunden schleicht er im Haus herum. Die Besitzerin immer leise hinten nach, nur nicht zu nahe gehen oder sonstiges. Ja, Gott sei Dank bin ich gleich am nächsten Tag gekommen, weil ich habe das schon geahnt. Ja. Ich bin mit dem eine Stunde gesessen und der hat sich auf den Schoß gesetzt. Ja. Mhm. Behandelst du einen Hund, der aus dem Tierschutz kommt, wie ein Tierschutzhund, wird er ewiger Tierschutzhund bleiben. Mhm. Behandelst, es ist bei Menschen ja auch so, behandle einen Menschen, der ängstlich ist, ständig wie einen Ängstlichen, wird er ewig ängstlich bleiben. Mhm.
Ja. Ja, ich meine, ich muss da ganz ehrlich sagen, ich war schon auch so. Also ich bin schon so ein Mensch, der sehr schnell Mitleid hat und so, wie soll ich sagen, ich kann das auch nicht, ich habe es jetzt schon gelernt, beim Hund vor allem, aber das ist schon so in mir, dieses, sie tut mir schon leid und ich will sie jetzt besonders gut machen und dann macht man ja gleich von Anfang an extreme Fehler, weil schon allein beim Spazierengehen, natürlich lässt man sie dann dort riechen, wo sie riechen will, natürlich bleibt man dann stehen, wo sie stehen bleiben will und da haben sich ganz schnell gleich diese Fehler eingeschlichen, dass der Hund zieht und zieht und man dann eigentlich natürlich auch das nicht entspannt nehmen kann, diesen Spaziergang, weil das ist ja nicht lustig, wenn der Hund dann die ganze Zeit zirkt und man will ja mal irgendwie locker dahin gehen, das gibt's dann nicht. Und dann verstehe ich schon, wenn dann Leute sich keine Hilfe holen, dass man dann irgendwie frustriert wird. Und so wie Sie mir dann schon erklärt haben, der Hund kann mit Aggression besser umgehen als mit Frustration, weil frustriert, das versteht der Hund nicht, wenn man ist. Ja. Und ich glaube, dass das für viele, ich kann mir vorstellen, dass viele, die einen Hund haben, so wie ich, überfordert sind. Also ich wachse jetzt immer mehr hinein, aber es gibt Momente, da bin ich total überfordert, weil ja der Hund auch noch sich entwickelt und sich noch weiter anpassen lernen muss. Aber es ist tatsächlich eine Challenge, eine arge Herausforderung, die man sich, glaube ich, so nicht vorstellt. Ja. Genau. Ist jetzt ein Welpe, wenn man sich einen Welpen nimmt, weil viele gehen zu einem Züchter oder haben irgendwelche Connections, wo dann ein Babyhund zur Welt kommt, ist ein Welpe die leichtere Wahl, die einfache Lösung, wenn man einen Hund haben möchte?
Das ist individuell.
Mhm.
Wenn man einen älteren Hund nimmt, vor allem wenn man weiß, wo er herkommt, zum Beispiel vom Nachbarn ist die Mutter gestorben und der Hund wird jetzt frei, weil die Kinder können nicht übernehmen, dann ist das eigentlich wenn der häufig erzogen ist, eine ziemlich einfache Geschichte.
Mhm.
Ja? Der kommt, der gewöhnt sich dran, wenn man gleich von Anfang an die Leinenführigkeit macht, dann hat man in 3 Wochen die Sache erledigt. Ja?
Mhm.
Bei einem Welpen ist es ja ein Prozess. Ja. Erstens mal, Welpen sind klar, sind im ersten Jahr aufwendiger, Sauberkeitstraining, Gehorsam, Vertrauensbildung ist da viel mehr noch gefragt als wie bei einem großen Hund. In der Nacht öfters aufstehen, die ersten paar Tage.
Wie ein Kind eigentlich,
ja,
gell?
Ja, genau, richtig. Klar sind sie auch noch. Das heißt, es macht Unterschiede aus, nicht, ob ich einen Schäfer habe, wo ich einfach so hingreife oder ob ich ständig dem Hund am Boden nachlaufen muss und so weiter. Dann kommt es natürlich auch darauf an, welche Rasse. So Hüttehunde sind natürlich auch schon als Welpen viel auf energieaufwendiger.
Was sind zum Beispiel Hüttehunde? Welche Rassen sind das?
Schäferhund, Border Collie, alles was am Schaf war früher, ja, das ist oft Hüttehund. Der war einmal ein Hütehund, ja, das war der Metzgerhund, das haben die Fleischhacker haben früher die Kühe selber gehabt und haben ihr eigenes Tier quasi verarbeitet. Und da haben sie sich einen Rottweiler geholt, weil der auch hütet, aber auch Schutz hat. Heute wird er nur mehr zum Schutz verwendet, beziehungsweise zum Teil als Familienhund, was wirklich okay ist. Ja, das sind wirklich super Familienhunde, aber sie bedürfen halt wirklich einer konsequenten Erziehung, weil sonst da nehmen die schnell einmal ihre genetisch quasi eingeflochtene Schutz. Vorbildung
ja,
oder Haltung,
genau,
nehmen die dann sehr schnell wahr.
Mhm.
Und zwar schon mit 6-7 Monaten, wenn du der Pech hast.
Mhm. Ist das der Grund, warum dann zum Beispiel so Beißvorfälle sehr häufig man,
ja,
oder
genau.
Zumindest habe ich es jetzt in Erinnerung, ist so oft bei einem Rottweiler?
Ja, naja, Schäfer sind scheinbar die, laut der Zeitung, ja, die am meisten beißen. Ja. Ich glaube halt, dass das einfach auch vom Journalismus halt gelenkt ist, nicht? Wenn halt irgendein anderer beißt. Ja. Also grundsätzlich glaube ich zum Beispiel, dass es sicher mehr Chihuahua-Beißvorfälle gibt als wie Schäfer, aber kein Mensch verliert beim Chihuahua ein Wort, nicht? Weil hast du halt einen Fingerbiss, ja. Aber das war es dann auch schon. Ne? Bei großen Hunden natürlich wirklich ein Tango auch gemacht. Ja.
Aber man hört nie einen Beißvorfall zum Beispiel von einem Golden Retriever oder von einem Labrador, das kommt gar nicht vor.
Weil
oder?
Das auch andere Charaktere sind. Ja. Die sind schon so stark zum Teil gezüchtet, ja, dass sie halt wirklich genau auf das Familienbild abgezüchtet sind quasi. Ja. Das heißt, der muss freundlich sein, der muss nett sein, der muss sich alles gefallen lassen, der darf nicht Pferde gehen, der darf nicht Aggression ausleben. Ja. Sowas ist nur mit starker Inzucht zu machen, ja. Und diese 2 Rassen sind wirklich ein super Beispiel dafür. Ne? Die werden ja verwendet für Assistenzhundeausbildung, weil sie eben wirklich wie Kuscheltiere schon bald sind. Ja? Schäfer, selbst wenn der auch nicht aus der Linie ist, also Arbeitslinie gezüchtet, ist er trotzdem, hat er mehr Schutz als wie ein Labrador. Ja? Labrador und Labrador Retriever, beziehungsweise Golden Retriever, sind ja Jagdhunde, die haben sowieso weniger Schutz, außer der Weimaraner, das ist ein Jagdhund, der Hof.
Wenn Sie sagen, weniger Schutz bedeutet, dass der möchte, muss jetzt nicht die Familie so genau schützen, sondern der ist mehr im Fieber des Jagens.
Ja, genau, daheim. Da ist er auf das. Also wir haben ja diverse Abläufe und Lebensabläufe und vor allem im Jagdverhalten auch. Und da wird halt das, was man nicht braucht, quasi wird herausgezüchtet. Mhm. Ja? Das heißt, der Labi darf zwar rennen, ja, aber er darf nicht hinfassen. Mhm. Ja? Das heißt, er wird so gezüchtet, nur die Liebsten, nur die Defensivsten werden dann zur Weiterzucht verwendet. Okay. Ja. Mhm. Und bei so Rassen wie Dobermann, auch Schäfer und so weiter, da wird halt schon, vor allem die belgischen Schäfer, die Malinois, da wird halt schon so gezüchtet, dass die wildesten, die am meisten Vorgängern, die werden verwendet.
Mhm. Da muss man schon als Besitzer, also sowas könnte man sich nicht nehmen, einfach wenn man sich nicht auskennt, weil wie soll man mit so einem Tier dann zurechtkommen?
Ja, das ist richtig. Ja. Wobei die jetzt, also wenn wir jetzt mal die Lerntheorien nehmen, also sprich konditionieren, das ist für alle gleich, egal welche Rasse. Und wenn wir jetzt von der normalen Erziehung reden, erziehen heißt, dass ich beharrlich in der Situation bleibe, ja, wurscht, ob es jetzt bei meinem Kind ist oder bei meinem Hund, aber natürlich fragt der Golden Retriever weitaus weniger noch, ja, also wenn ich das einmal sage, jetzt bleibe endlich sitzen, dann bleibt er sitzen. Mhm. Das bei einem Malinois wahrscheinlich nicht so sein wird, außer man hat wirklich gute Führungskompetenz.
Um zurückzukommen auf was ist einfacher, ein Heimhund oder ein Welpe, glaube ich, ist es tatsächlich davon abhängig, was man selber mitbringt,
ja, genau.
Die Erfahrung oder auch welchen Hund man tatsächlich erwischt, weil es kann genauso bei einem Welpen sein, dass der ruhig und lieb ist, wie man ihn aussucht, ja, und dann wild und ungehemmt ist, wenn er größer wird. Also das kann man im Vorfeld nicht wissen und es hängt stark eigentlich vom Besitzer ab dann, was der mit dem Hund macht.
Genau, es ist eine Dynamik. Ja,
ja, ja.
Wenn ich zum Beispiel habe einen aufgeregten Malinois, ja, weil die werden ja schon so dünnhäutig gezüchtet, ja, dann wäre es halt wichtig, wenn ich den als unbedingt als Familienhund haben muss, dass ich wirklich eine coole Socke bin. Ja. Mhm. Das heißt, ich sollte wirklich ruhig sein und in mir ruhen, so reden. Ja. Wenn ich selber ein Nervel bin und ständig auf die Uhr schaue, weil der nächste Termin kommt oder sonst was, sollte man keinen Malinois nehmen. Dann sollte man vielleicht doch einen Retriever nehmen.
Aber wie soll man das jetzt eigentlich wissen? Ja, wenn jetzt viele Menschen gehen jetzt wahrscheinlich bei einem Hund auf die Optik, also nehme ich mal an. Ja. Und also nicht auf die Charaktereigenschaften, auf die inneren Werte eines Hundes, sondern eher auf die äußeren. Also das ist ja total schwierig.
Die inneren Werte sind ja halt fast nicht mehr zu bestimmen, weil ja die Leute schon den Hund über den Katalog kaufen. Nicht? Also diese ganzen Vereine haben ja jetzt eine Website, dort werden die Bilder eingestellt und dann gibt es da eine zweifelhafte Beschreibung, ja, wie der dort ist. Und dann sucht man sich das aus und dann wird der heraufgeflogen und dann hast du den Hund halt und entweder du hast einen Klick oder halt nicht. Mhm. Wenn nicht, dann kämpfst du halt. Mhm. Und dann, spätestens nach 10 Monaten, werden die Hunde dann im nächsten Heim abgeben. Mhm. Ja. Ich finde es sowieso verwerflich, über Internet was zu kaufen, was ein Lebewesen ist. Ja. Ja. Aber heutzutage werden ja sogar Kinder schon, Babys schon über Internet gekauft. Also, ja, das ist ja unglaublich.
Ich nicht gehört, echt.
Und daher ist das gang und gäbe und wird man beim Hund daher nicht aufhören. Mhm. Aber grundsätzlich sollte man sich als erstes fragen, warum nehme ich meinen Hund? Und wenn die Antwort ist, weil ich mich so einsam fühle, dann sollte ich zuerst einmal zum Psychologen gehen und das bearbeiten. Mhm. Ja. Dann ist die Frage eben, ob Tierschutz, wenn ich sage Tierschutzhund, ja, dann sollte ich mich auch fragen, warum Tierschutz? Wenn es nur Mitleid ist, ist es auch fehl, weil Hunde kennen kein Mitleid.
Nein, es ging auch ums Schnell, es geht dann schnell. Also ich war dort, suchte den Hund aus und zack, bumm, war er da. Also das ist ein Wahnsinn, ich hätte das nicht gedacht.
Nein, es ist auch nicht immer so. Also ich habe da schon ganz anders hoffen gehört.
Ja,
also ich glaube, sie haben das deshalb, weil sie da einen Garten haben. Ja? Weil eines der ersten Fragen scheinbar ist, in diesen Heimen, haben sie einen Garten und wo ist ihre nächste Hundezone? Und ich hab Kunden, die haben einen Hund gesucht oder suchen immer noch einen Hund zur Therapie und die Ausbildung. Sie ist Lehrerin und sie waren auch in Heimen und die haben, weil sie im 5. Bezirk wohnen und dort die nächste Hundezone ziemlich weit ist, haben die keinen Hund gekriegt.
Spannend. Ja. Also es gab dort schon Hunde, wo man uns gesagt hat, da müssen wir ein paar Mal hinkommen, um die Hunde kennenzulernen, dass sie uns kennenlernen, aber die Meier, die durften wir quasi sofort mitnehmen. Wusste ich nicht.
Ja, das wird wahrscheinlich deshalb sein. Das ist zum Beispiel so eine Fehleinschätzung. Aber es ist jetzt nicht so dramatisch, weil das ist ein toller Hund. Ja. Aber die wird halt dort, weil sie wissen ja, dass es umweltängstlich ist. Ja. Und die wird halt dort in ihrer Panik und ihrer Angst, sie wird halt ein Freezer sein, also einer, der einfriert, ja, und einfach wartet, bis es vorbeigeht. Mhm. Und sie wird halt dort sehr cool und also sehr ruhig und zurückhaltend sein. Mhm. Und deswegen werden alle geglaubt haben, ah, so süße kleine Schmusemaus, ja. Aber eben, wie wir schon gesagt haben, wenn der Hund dann Vertrauen fasst in einen Menschen, so wie sie jetzt, und auch in seiner Umgebung und so weiter, dann kommt das sicher raus. Und dann ist der wahre Charakter zu erkennen. Und das macht das Auswählen natürlich schwierig, ja, ja, weil die Hunde halt dort ganz anders sind, als wie in der, im Leben dann.
Also ich bin ja durch eine glückliche Fügung zu Ihnen gekommen, weil die erste Idee war natürlich, eine Hundeschule zu besuchen, wobei man da ja schon auch gelesen hat, dann, wenn man sich ein bisschen informiert, das sollte man sich natürlich, dass man nicht sofort eine Hundeschule besuchen soll, weil der Hund muss einmal in der Umgebung ankommen und dann erst. Aber eine glückliche Fügung hat mich zu Ihnen gebracht oder Sie zu mir. Und das war wirklich beeindruckend. Ich würde ja behaupten, dass Sie eine sogenannte Hundeflüsterin sind. Weil, ich meine, der Hund war ja für Sie auch fremd und Sie für den Hund fremd. Aber trotzdem hat der Hund auf Sie extrem reagiert. Das heißt, das ist schon so diese innere Energie und Ruhe, die Sie da haben. Das war sehr, sehr faszinierend und das ist es nach wie vor. Ich habe wirklich, ich arbeite daran, dass ich auch so eine innere Ruhe bekomme. Die habe ich sicher oft, aber nicht immer, wenn der Hund da ist. Vor allem hatte ich auch Angstmomente. Und wir haben auch miteinander gesprochen. Ich war auch sehr ehrlich. Ich habe ihnen auch gesagt, ich weiß nicht, ob ich den Hund behalte. Weil ich bin tatsächlich überfordert. Die ist ja ganz eine Liebe in Wahrheit, aber sie hat ihre Momente, wo ich Angst bekommen habe. Es ist vorbei. Weil sie geknurrt hat, gebellert und hergeschnappt hat. Und da verstehe ich dann schon, wenn manche Menschen, die nicht jemanden wie Sie an der Seite haben und auch gar nicht die Idee haben oder auch vielleicht auch nicht das Geld haben, dass die dann schnell den Mut verlieren und sagen, na, das ist mir zu gefährlich, auch was es sein kann. Ja? Wie kann man, was gibt es da für einen Paradetipp? Weil mir haben es dann schon erklärt, wie ich mit der Situation umzugehen habe. Das können Sie bitte selber vielleicht dann erklären. Und wie kann man das verhindern, dass die Leute zu schnell den Hut drauf hauen?
Das ist sehr spannende Frage, die ich gestern mit einem Kollegen aus Deutschland besprochen habe, weil wir sind halt alle sehr, erst einmal nicht sehr geduldig, dann sind wir alle sehr immer in der Hektik, ja, und wollen uns auch nicht wirklich Zeit nehmen. Wobei ich das insofern sehr eigenartig finde immer, weil wenn ich Autofahren lerne, ist mir klar, dass ich da was lesen muss und lernen muss und Praxis machen muss und dass das nicht innerhalb von einem Tag oder einer Woche stattfindet. Ja. Oder wenn ich irgendeine berufliche Ausbildung machen muss, dann ist jedem klar, dass er sich da hinsetzen muss, ja, und was tun muss. Komischerweise beim Hund fragt sich jeder, warum. Das ist aber ein Lebewesen. Ja. Ein Auto ist jetzt nicht unbedingt ein Lebewesen. Ja. Und da tun wir so viel investieren. Ja, und für den Hund nicht. Und das Erstaunliche ist, es geht in den meisten Fällen nicht um Geld, ja, sondern es geht in den meisten Fällen darum, dass man uns, dass es schnell gehen soll. Der Hund soll funktionieren, wie ein Auto.
Ja. Eigentlich auch wie bei den Kindern. Die Kinder kommen schneller mal auf die Welt und müssen funktionieren. Das ist ja leider heutzutage auch so.
Richtig. Gell? Und dann wundern wir uns, dass wir unseren eigenen Kindern so fremd sind. Ja. Und also Zeit ist das. Keine Zeit nehmen. Das soll es funktionieren. Und was alles, und das ist eigentlich das größte Schwerpunkt bei der Sache. Wenn ich mir ein Lebewesen, wurscht jetzt welches, auch wenn es zum Beispiel ein Mensch ist, ich nehme einen Partner oder ich habe dir ein Kind oder bekomme auch ein Kind, ins Haus nehme, dann läuft auf einmal alles anders. Und es muss wieder neu alles eingestellt werden. Und das Einstellen beginnt einmal bei sich selber. Ich muss mich mal auf die Situation einstellen und zwar so, dass das neue Lebewesen auch eine Möglichkeit hat, hier gut zu leben. Und daran hapert es beim Training am meisten. Es ist nicht so schwierig, sie dem Hund Raum zu nehmen. Ja, ich habe auf meinem YouTube-Kanal die Videos, da sieht man das. Es ist alles nicht so schwierig. Das Schwierigste am Training ist, dass die Leute erkennen, dass sie mal Zeit brauchen dafür und dass sie sich selber verändern müssen. Und dann hapert es.
Dem Hund gegenüber verändern müssen. Und auch natürlich gewisse Einschränkungen haben. Aber grundsätzlich, ein Mensch muss sich jetzt nicht verändern, um einen Hund halten zu können. Aber er muss halt sein soziales Rundherum einfach, also wie soll ich sagen,
anpassen.
Schon anpassen.
Ja, genau. Und damit verändert man sich.
Auf jeden Fall, stimmt.
Und auch beim Training, ja, es ist schon eine Veränderung der inneren Einstellung, ja, weil eben, dass wir mit einem Hund eben nicht dass wir den voll texten, ja? Sondern dass wir in seiner Sprache reden müssen. Ja? Das muss einmal schon wahrgenommen werden. Das ist schon so schwierig für die Menschen.
Das ist für viele, also ich rede dann auch mit Menschen natürlich, die ich kenne, über die Situation, und ich sage, das ist ganz schlecht, wenn man mit dem Hund dauernd spricht. Das soll man nicht, nur wenn man ihn gerade streichelt und so eine Liebeseinheit gerade hat, wo man miteinander halt streichelt, wo man halt den Hund liebkost, streichelt, und da soll man viel reden, aber sonst soll man nicht dauernd irgendwas zum Hund sagen. Das machen die meisten aber, und die verstehen dann, na wieso, das ist doch das Beste, was man machen kann, mit einem Hund reden, aber das sage ich, das stimmt nicht, das ist schlecht, ignorieren am besten. Das ja, genau. Aber das ist irrittierend für die meisten.
Ja, weiß
das
ich.
Das ist lustig. Ja,
ja, das weiß ich, aber das kommt wahrscheinlich auch daher, also die viel mit dem Hund reden, die reden wenig mit ihrem Partner, wenn die draufkommen, oder sie haben gar keinen Partner.
Ja, ja, ja.
Also ist wieder ein Ausfüllen von Defiziten.
Kompensieren,
genau. Emotionalen Defiziten. Und dann ist nochmal zu unterscheiden zwischen, ich rede in einer mit dem Hund oder ich gebe klare Anweisungen. Ja? Also natürlich kann ich zu dem Hund sagen, mach Platz, wenn er das versteht. Ja? Aber wenn ich den ganzen Tag den voll laber und ja, was machst du denn jetzt, und dann setzt dich da nicht hinauf und was weiß ich. Das ist wie wenn es mit dem Mann den ganzen Tag den so beschallen. Irgendwann sagt er rechts eine, links aus und damit war es das. Ja, der hört das gar nicht mehr. Und das ist sogar wissenschaftlich erwiesen.
Natürlich.
Dass wenn man ständig so beschallt wird, dass der Körper abschaltet. Also der hört das dann gar nicht mehr. Ist sogar erwiesen.
Ja, das ist so, wenn man dauernd den Namen des Hundes ruft oder dauernd irgendwas mit dem Namen, also immer mit verknüpft, na, komm her, meiner, schön, meiner, brav, meiner. Dann ruft man es mal, dann kommt es nicht, weil das ist für sie kein Begriff mehr. Also
ja,
das
genau.
ist nicht notwendig.
Genau, ja. Und warum ist kein Begriff? Weil es keine Konsequenz gibt. Ja? Genau. Also sie sagen Meier komm und sie kommt nicht. Ja? Und was machen die Leute? Sie schreien noch 17 Mal Meier, Meier, Meier. Ja? Und der Hund denkt sich doch schon, die schreit da Meier in die Natur. Ja? Hat mit mir scheinbar nichts zu tun. Ja? Das heißt, es gehört nur einmal Meier gesagt und dann gehört der Hund hergeholt. Das geht natürlich ohne Leine nicht, weil den erwischen sie logischerweise nicht. Ja? Deswegen haben wir ja Hausleine.
Wir haben jetzt eine Hausleine, genau. Also wir sind jetzt schon wieder schön langsam dabei, die Hausleine abzulegen, tageweise. Aber das war schon eine ganz große Hilfe, vor allem auch, weil wir ja auch im Haus zwei Kater haben. Und auf das können wir noch später zurückkommen. Aber jetzt zurück noch einmal. Das ist, glaube ich, wichtig. Man muss sich schon bewusst sein, was ein Hund, den man sich ins Leben holt, Veränderungen aufbringt oder was da entstehen kann. Ja. Und das war, glaube ich, so meine naive Einstellung, das nehmen wir einfach mit. So, das geht schon irgendwie. Aber es geht auch, und ich bin wirklich guten Mutes, aber es ist tatsächlich eine Veränderung im Gange. Was ist jetzt diese Geschichte, wenn man sich tatsächlich anfängt, vom Hund zu fürchten, der neu im Haus ist, der aus dem Heim kommt, der plötzlich Anzeichen zeigt, die wahrscheinlich aus seiner Verunsicherung herauskommen, dass er dann ein aggressives Zeichen setzt? Was gibt es da für einen Tipp, um sich nicht zu fürchten, um sich nicht fürchten zu müssen? Ich weiß es ja schon, aber ich würde es gerne sagen.
Also grundsätzlich, wenn der Hund neu kommt, ja, und er beißt, oder auch beim Welpen, wenn der beißt, ja, dann muss man sich jetzt erst einmal fragen, warum. Ja. Grundsätzlich würde ich jetzt sagen, aus meiner Praxis, so richtig echte aggressive Hunde, ja, sind vielleicht 2, 5% oder 5%. Die anderen, die jetzt herbeißen oder sowas machen, sind nicht wirklich aggressiv, sondern also aggressiv heißt für mich, der beißt einfach wie in der Gegend herum, ohne dass man weiß, warum, oder dass er weiß, warum. Einfach, weil er es halt gelernt hat, hemmungslos ist oder was immer. Aber wenn ich einen Hund neu hernehme, ja, und ihn schon überfordere, dann ist er nicht aggressiv, wenn er sich wehrt. Er kennt ihn noch nicht, er weiß noch nicht genau, was er tun soll. Das heißt, das Erste, was er macht, er schafft sich Raum.
Also sein Bellen und sein Knurren war nur, er braucht Platz, weil er sich gerade nicht auskennt.
Bedräng mich nicht, weil ich kenne den noch nicht so gut. Das fängt ja schon so an, wieder das Beispiel, wo ich unlängst war, mit dem Hund, der durch das ganze Haus schleicht, vor lauter Panik und Angst. Ich habe gleich Bilder gekriegt, und was war? Die haben den Hund aufgenommen, zugedruckt, ja, der war noch keine 10 Minuten da. Ja, klar, dass der beißt. Ich beiße da, wenn sie das mit mir machen. Der Hund ist zwar in dem Heim geboren worden, aber der hat in einem Rudel gelebt und den hat keiner angegriffen und den hat keiner umgarnt und liebkost und was weiß ich was, der kennt das nicht. Ja? Und der will es auch nicht haben von einem Menschen, den er gerade eine halbe Stunde kennt. Ja? Und klar, dass der dann herbeißt. Ja? Also, warum das so ist, ist, weil wir einfach nicht die Grenzen eines Hundes respektieren. Weil es ist ein Hund und der hat völlig zu machen, was ich sage. Ja. Mhm. Das ist schon mal wieder so eine Fehleinstellung. Ja, er hat schon zu machen, was ich sage, zu unserer beider Sicherheit.
Ja.
Und dass wir ein gutes Leben haben. Aber das heißt nicht, dass ich den seine Grenzen ständig überschreite, indem ich ständig bedränge oder ständig an mein Herz drücke und was weiß ich, was die Leute was machen mit dem. Oder an den Kopf touchen und solche Geschichten. Ja. Mhm. Und das Zweite, warum die Hunde überhaupt dann so wehren, ist, na, jetzt soll er sich einmal eingewöhnen. Na, jetzt soll er mal das Leben genießen. Er ist ja noch jung. Ja, sowas findet nicht statt in der Natur. Ja? Mhm. Weil 5 Wochen sind sie in der Höhle, ja? Dann fangen sie an, hinauszugehen. Und dann mit 3 Monaten gehen die einfach mit, schon zum Teil zur Jagd und so weiter. Da gibt's kein, in der Natur gibt es kein Lebe deine Jugend aus oder sonst irgend sowas. Mhm. Ja? Mhm. Sondern da gibt es sofort vom ersten Moment an Struktur. Ja? Und wenn die aus der Höhle herauskommen und Tango machen, dann gibt es sofort einmal eine Maßregelung. Für den ersten Moment gleich, dass sie sich gleich merkt für den Rest des Lebens. Mhm. Ja? Mhm. Angemessen natürlich. Ja? Das heißt, wochenlang, monatelang, manche Jahre lang darf der Hund hemmungslos leben. Ja? Und dann auf einmal, meistens fällt es zum Beispiel beim Friseur, beim Hundefriseur, nicht? Dann soll er gehalten werden oder beim Tierarzt. Ja? Und dann fasst er her, dann knurrt er, dann macht er Tango bis zum Gehtnimmer. Und dann sind alle verwundert. Ja, logisch. Mhm. Wenn sie einen Job haben, wo sie walten und schalten konnten, und dann komme ich und sage, und ab heute machen wir so, wie sie sage.
Dann schnapp ich auch.
Dann möchte ich sehen, genau. Dann möchte ich sehen, was sie machen. Ja? Weil sie sagen, hörst, ich säge da meinem Sessel.
Ja, genau. Ja?
Und der sagt, hörst, du schränkst mein Leben auf einmal. Jetzt habe ich mich, seit 10 Monaten bin ich da, jetzt habe ich endlich eine Variante gefunden, wo ich mich halbwegs sicher fühle, nämlich die, dass ich alles wegbeiß an der Leine. Mhm. Ja? Und jetzt auf einmal willst du mir sagen, wo es lang geht. Mhm. Ja klar, dass der dann beißt.
Mhm. Eine wichtige Information für mich war, und das ist wirklich gar nicht so einfach, auf den Hund zugehen, wenn er so ein Zeichen an den Tag legt, dass er mich anbellt und anknurrt und mir unangenehm entgegenkommt, dann soll ich auf den Hund zugehen. Die natürliche Reaktion eines jeden ist, zurückzugehen und sich zu schützen. Und das würde ja den Hund noch weiter motivieren, auf mich loszugehen. Das heißt, das ist aber wirklich instinktiv. Jeder Mensch, der jetzt sich mit Hunden nicht auskennt, würde ich jetzt behaupten, geht zurück. Kleine Kinder gehen zurück. Mhm. Logisch.
Ja.
Das heißt aber, der wichtigste Tipp ist, durchatmen, cool bleiben und auf den Hund zugehen.
Also entweder, wenn es der eigene Hund ist, erstarren einmal und schauen, wenn sie ihn ignorieren, ob es aufhört. Ja. Mhm. Aber ignorieren ist nicht immer die Lösung, weil manche sagen, sie sind auch selbstbelohnend vom Hund. Und wenn man die ignoriert, fühlt er sich bestärkt.
Mhm.
Und dann ist es so, dass manche, aber wenn man stehen bleibt, trotzdem herbeißen. Also wenn man wegrennt, laufen sie natürlich nach und versuchen zu beißen. Manche halt sind schon so hemmungslos, dass sie auch herschnappen, wenn man stehen bleibt.
Mhm.
Und natürlich kann es aber sein, wenn man auf sie zugeht, dass man noch einmal geschnappt wird.
Mhm.
Ja. Hunde reden durch Raum nehmen und Raum geben. Ja. Das heißt, Hunde ignorieren so gut wie gar nicht. Ja. Heißt, unterschreitest du meine Grenze, dann fahre ich dazu. Ja. Ich knurr und zeige die Zähne. Und entweder es reicht, dass du weggehst, und wenn nicht, dann schnappe ich noch vor. Zuerst in die Luft, und wenn es auch nicht hilft, dann fasse ich dich. Ja. Und so analog, ja, sollte man in der Sozialkommunikation, ich unterscheide ja zwischen sozialer und formeller Kommunikation, also sprich in der Alltagskommunikation, sollte man es analog machen. Natürlich nur beim eigenen Hund. Bei einem Fremden gehen sie bitte nicht hin und nehmen Raum.
Das heißt, ich mache es, was der Hund macht, er geht auf mich zu, ich gehe auf ihn zu.
Genau. Und sage, gib mir Raum.
Er bellt, ich schrei.
Nein, sie schreien nicht. weil wenn wir schreien, ist es was ganz anderes. Sondern sie gehen auf den Hund zu und machen ein Geräusch. Ein Hey oder sowas.
Ja.
Mhm. Ja, aber angemessen. Laut wird nur lauter, wenn es nochmal lauter wird. Hoch bringt hoch. Also hohe Stimme bringt hoch. Wenn sie sagen, ja super, können sie nicht glauben, dass der Hund sitzen bleibt. Ja. Wenn sie laut werden, wird der noch lauter. Ja. Also zum Beispiel hat auch keinen Sinn, wenn 2 Hunde raffen und es eh schon sehr laut ist, da auch noch eins schreien, lass das, mach das nicht oder sonst was. Ja, das bringt nur, der fühlt sich nur noch bestätigt und sagt, ah, Frauchen kämpft mit. Ja. Also Ruhe ist immer das beste Mittel, egal was passiert. Aber natürlich ist es eine schwierige Geschichte, wenn man gerade in einer Feier oder irgend sowas oder wenn uns der Hund anknurrt.
Wie gesagt, wenn man es nicht gewohnt ist. Ich glaube, es gibt sehr viele Hundebesitzer, die das kennen und die stehen da drüber. Ja. Aber wie gesagt, ich war da Neuling, also daher.
Sie wundern, wie viele Leute sie ihr Leben lang vor einem eigenen Hund fürchten.
Nein, das finde ich dann nicht zielführend.
Also, es ist sowohl für den Hund auch Stress, weil er dann nie geführt wird. Mhm. Ja. Und deswegen beißt er immer mehr. Mhm. Und natürlich auch für die Besitzer ist es ein Wahnsinn. Ja. Wenn ich mich in meinem eigenen Haus nicht bewegen kann, weil ich fürchte, dass mich der Hund fasst, ne, ja, das ist schon heftig. Nicht, ja. Und was erstaunlich ist, das ist auch so, also ich habe eine Kundin, der Hund ist durchkonditioniert, also der hat alles mit Leckerchen beigebracht bekommen. Und die hat mich dann angerufen. Und ich habe mir gedacht, okay, was will die Frau von mir? Ich bin dort hingegangen, der Hund ist wirklich brav gegangen. Sie hat gesagt, steh, ist er gestanden, Sitz, Platz, ist er zusammengebrochen, wirklich brav, aber hochsozial, ja, möchte ich sagen, ein ganz lieber Hund. Und draußen auch, alleine, hat sie es auch konditioniert, also nicht mit Raum nehmen, sondern einfach halt mit Leckerchen. Und ich habe mir gedacht, was willst du von mir eigentlich? Ja. Mhm. Und in dem Moment, wo ich mir das gedacht habe, ist ein Hund ums Eck gekommen.
Aha.
Ja. Also der Hund war durchkonditioniert bis zum Gehtnimmer, aber das funktioniert natürlich dann nicht mehr, weil da geht es wirklich ums Eingemachte, da geht es um Ressource, sprich, das ist mein Frauchen, das ist der Platz, wo ich stehe, das ist mein Ding, was ich da im Mund habe,
mein Nährstoffspender.
Ja, genau, mein Apportierdings da, nicht? Bleiben wir weg, ja. Mhm. Und da hat die beste Konditionierung nichts mehr geholfen. Mhm. Ja?
Im Gegenteil, es wurde ja zur Falle in Wahrheit.
Es wurde ganz genau.
Verstehe. Mhm.
Und deswegen ist dann da wichtig, eben Raum zu nehmen. Auch wenn das die derzeitige Lerntheorie nicht so verbreitet, weil die verbreiten es ja so, bevor er ausrastet, schiebst du einmal ein Leckerchen rein, damit er positiv verknüpft. Ja, beim Resozialisieren ist das vielleicht hilfreich, aber Respekt ist einfach das Hilfreichste bei solchen Situationen. Respekt heißt, der Hund zieht mich nicht, der Hund springt mich nicht an, der Hund beißt mich nicht an und das Gleiche nicht mit meinen Kindern, mit meinen Katzen, mit meinem Besuch, mit meinen Kunden. Ja? Und wenn es darauf ankommt, ist er hinter mir. Ja? Und er schleift mich nicht. Das ist Respekt. Und aus diesem Respekt, aus dieser Haltung, ja, aus diesem Ablauf entsteht Vertrauen. Und Vertrauen bringt Sicherheit. Und Sicherheit bringt Freiheit im Sinn von Freilauf und eine gute Beziehung.
Ich möchte vorsichtshalber und auch damit mir Kollegen da keinen Strick drehen, nochmal betonen, wir gehen ja nicht jetzt prinzipiell auf jeden aggressiven Hund zu. Im Gegenteil, wenn uns ein aggressiver Hund gegenübersteht, dann bleiben wir stehen, schauen über ihn drüber hinweg, atmen tief. Wenn wir die Möglichkeit haben, lehnen wir uns irgendwo an. Dadurch, dass wir atmen, ruhig atmen, geht der Hund davon aus, dass wir entspannen und kann auch selbst entspannen. In dem Interview geht es ja um die eigenen Hunde, die wir kennen. Also es geht darum, dass der Hund, wenn sie zum Beispiel nach Hause kommen, sie maßregelt, ja, und dann gehen sie auf ihn zu. Ja. Wenn sie ihr eigener Hund aggressiv angeht, dann suchen sie sich einen Trainer, wie mich zum Beispiel. Und wir schauen einmal, warum er aggressiv ist. Er könnte ja zum Beispiel krank sein und deshalb aggressiv. Und dann wäre es fatal, wenn wir auf den Hund zugehen. Kinder haben sowieso nie alleine mit Hunden.
Hörerinnen und Hörern erklären, was sie unter Raum nehmen verstehen. Weil ich meine, das mit den Leckerli konditionieren ist, glaube ich, für jeden eindeutig. Ja, da weiß man, um was es geht. Ja, genau. Aber wenn jemand, also dieses Raum nehmen in der Praxis, ich weiß es ja, aber wie ist das erklärbar?
Also Hunde sprechen durch Raumverwaltung. Ja? Wir unterscheiden zwischen, also oder ich unterscheide jetzt einmal und andere Kollegen auch, zwischen sozialer und formeller Kommunikation. Die soziale ist eben die Alltagskommunikation, die Hunde auch unter sich sprechen würden, ja, sprechen natürlich nur mit Körpersprache, nicht, weil keiner sagt, mach Sitz, mach Platz. Mhm. Und die formelle, das ist eben die macht das, also mach Sitz, mach Platz, mach das, mach Fuß, was auch immer. Ja. Bevor die soziale nicht funktioniert, ist meine Vision und auch meine Erfahrung, sollte die formelle gar nicht angefangen werden. Mhm. Ja. A, weil die Leute das eh nicht durchziehen mit Konditionieren, ja. Und B, zuerst sollte mal die Beziehung ohne Materiellem, sprich Leckerchen oder was auch immer,
stattfinden.
Ja. Und dann können wir immer noch Leckerchen schieben. Ja. Und die soziale, die also die Hunde auch untereinander sprechen, die nennen ja die Lasterskommunikation. Das heißt, der Hund kann eigentlich machen, was er will, unter Anführungszeichen, so lange, bis ich sage, lass es. Mhm. Mhm. Und so halt auch die anderen Hunde. Das heißt, der hat zum Beispiel einen Knochen und liegt da und frisst, ein anderer Hund kommt und denkt sich, vielleicht könnt ihr doch auf diesen Knochen zugreifen. Mhm. Ja. Und jetzt fängt der liegende Hund mit dem Knochen an, Raum zu nehmen. Das fängt so an, dass der Hund einmal während der Kaut nur die Lefzen kurz hebt. Ja. Dass er den anderen Hund schon fixiert. Alles nur während der Kaut. Ja. Dass er knurrt. Alles nur während der Kaut. Dass er dann die Zähne ganz stark flasht und daher nicht mehr kaut. Mhm. Dass er das Gewicht noch vorgibt und wenn der immer noch nicht versteht, dass er aufsteht. Ja. Und wenn er das immer noch nicht versteht, dass er dann hinfährt. Zuerst Luft schnappen und wenn er das auch nicht versteht, dann geht er ordentlich hin und macht ihn platt sozusagen. Mhm. Ja. Mhm. Das alles war Raum nehmen.
Dem Hund gegenüber dem Hund.
Dem anderen Hund, genau. Und es kann jetzt so in diesen einzelnen Stufen sein, oder der lässt gleich ein paar aus, wenn er mehr Ressourcenverteidiger ist, dann knurrt er einmal und wenn das nicht passt, fährt er hin und beißt ihm. Mhm. Ja. Je nachdem, wie bei uns Menschen auch, manche sind toleranter, manche weniger. Und wir versuchen da eine Analogie zu finden. Natürlich weiß der Hund, dass wir kein Hund sind, ja, aber der weiß sehr wohl, wenn ich mit aufrechter Haltung auf ihn zugehe und ihm anschaue, dass er Platz machen soll. Oder dass er mein Leckerchen, das ich neben mir am Boden liegen habe, in Ruhe lassen soll. Mhm. Das ist Raum nehmen.
Ja? Das bedeutet jetzt in der Praxis, ich gehe auf den Hund zu, mache mich groß und der Hund versteht dann, nur als vielleicht noch anschaulicheres Beispiel, wenn ich in der Küche arbeite und ich möchte nicht, dass der Hund da reingeht, dann gehe ich auf ihn zu, er geht dadurch einen Schritt zurück und erkennt dann mit der Zeit, obwohl er mir vielleicht die ersten dreimal nachgeht, beim vierten Mal geht er nicht mehr rein, weil er verstanden hat, ich darf da nicht hinein. Genau. Das ist Raum nehmen. Ich gehe auf den Hund zu und er weiß dadurch, das ist jetzt seine Grenze, die darf er nicht überschreiten. Genau. Mhm. Mhm, genau. Und das funktioniert tatsächlich, weil ich ja jetzt gute Schülerin von Ihnen bin.
Stimmt.
Und das auch so umsetze, natürlich nicht immer gleich erfolgreich, aber der Hund lernt tatsächlich.
Genau. Ja. Mhm. Und das Gute bei der Geschichte ist, im Gegensatz zu ich lege ihn vor der Küche zum Beispiel ab, nicht? Diese Sachen, diese Tu-das-Geschichten, also die formelle, die mit Leckerchen funktioniert, und meistens wird halt Leckerchen genommen und kein Spielzeug oder sonst was, lege ich den Hund dort ab, denkt sie der, er legt sie dort hier und sagt sie, wann kommt mein Leckerchen, wann kommt mein Leckerchen. Das heißt, es ist eine Erwartungshaltung, was bedeutet, dass er auch nicht entspannen kann, er ist immer Entspannung. Mhm. Während bei dem Raum nehmen, gibt es keine Erwartungshaltung. Mhm. Sondern der sagt einfach, okay, du brauchst Raum, du brauchst den Platz, okay, suche mir was anderes dabei. Mhm, ja? Das heißt, er hat keine Erwartung, er muss auch nicht liegen, sondern er muss mir nur meinen Raum geben. Mhm. Ja? Eben wirklich, er kann machen, was er will, unter Anführungszeichen, natürlich darf er nichts hinmachen oder läffen oder sonst was, sonst wird er noch mehr Raum genommen, im Sinn von lass das, was du gerade tust. Aber er darf sich frei bewegen, er muss nicht auf einem Platz stationiert sein. Er darf halt nur nicht, Beispiel Küche, die Küche betreten.
Ich habe gerade so einen Gedanken, den ich da jetzt kurz einwerfen muss. Also ich habe sie schon ein paar Mal jetzt getroffen und auch hier gehabt, aber ich höre das nicht zum ersten Mal, aber es ist wie bei einer ich war noch nicht in einer Psychotherapie, aber ich bin ja selbst eine Ernährungsberaterin, ja, und muss ja manchmal den Menschen Dinge mehrmals sagen, bis es ankommt und sie erzählen mir und sie hören mir jedes Mal genauso wie ich ihnen jetzt zu und es ist für mich jetzt so dieses, ich muss es ein paar Mal hören, wiederkehrend, weil das kommt dann besser, noch besser an und ich sehe schon wieder, während Sie das erzählen, wo ich noch daran arbeiten muss. Mhm. Also ich finde das wirklich wichtig, dass die Leute das auch verstehen lernen, dass es nicht nur einmal gesagt und getan ist, sondern da muss man echt dranbleiben. Das ist ja wirklich
genau. Und man muss sich mit dem auch befassen. Das war das, was ich eben gesagt habe, dass die Leute, dass ich nicht verstehe, dass die Menschen nicht verstehen, dass man sich für ein Tier genauso Zeit nehmen muss. Wenn er sich ein Auto kauft, die Beschreibung, und da lässt er zwei Tage lang, wenn es sein muss. Nicht? Mhm. Und für einen Führerschein braucht er auch mehrere Wochen. Für einen Hund würde sie keine Zeit nehmen. Mhm. Es ist ja so, dass sie, weil sie eben gerade gesagt haben, es muss man mehrmals verinnerlichen, mehrmals lesen oder was auch immer. Ich bin deswegen zu dem Ganzen übergegangen, dass ich, wenn ich Ich habe eine Stunde mit jemand, ja, und da habe ich einen Blog mit für denjenigen und eine Kuli, und da soll er schon selber mitschreiben, mit seinen Worten. Wenn ich dann heimkomme, gibt es aber auch noch eine Mail.
Ja, nämlich wo ein ich sehr das, ausführliches.
Ja, ja. Wo ich wirklich das auch erkläre, wo der Unterschied zwischen Platz ist oder Raum nehmen. Ja, eben, dass da bei dem einen kann man weniger entspannen, bei dem anderen schon. Dann gibt es auch noch auf meinem YouTube-Kanal gleich die Verlinkung in dem Mail. Das heißt, er kann sich das dort auch nochmal anschauen, was wir heute gemacht haben.
Nein, sehr praktisch, genau. Sehr praktisch,
also ich habe mir überlegt, dass ich ja wirklich alle Sinne anspreche. Genau, nicht? Er hört es, er sieht es live, er sieht es über den Film, er kann es lesen. Nachlesen. Also wirklich alle Sinne, ja, mit denen wir es aufnehmen. Ja. Aber wichtig ist halt auch, dass man es tut. Und das ist für viele Kunden Sicherheit, dass sie das lang nicht durchlesen, woran erkennen ist, weil sie gewisse Sachen einfach nicht machen. Ja? Und wenn sie sich das durchgelesen haben, das Mail, und da empfehle ich immer, die erste Woche sich das auszudrucken und die erste Woche wirklich einmal am Tag das zu lesen, ja, damit man es wirklich verinnerlicht. Ja, und dadurch wird es dann auch umgesetzt. Ja.
Ja, dazu muss man sagen, hat natürlich jeder auch einen Alltag, den er leben muss und leben darf und kann und soll. Ja. Und da ist halt nicht immer, also ich will ja auch mein Leben neben dem Hund noch haben. Ja. Aber ich habe es eingesehen, dass ich tatsächlich Zeit investieren darf, und möchte und muss. Und ich mache es auch. Aber man sieht dann natürlich auch im Fernsehen, es ist ja wirklich, also ich finde ja das extrem, wenn man jetzt einen Hund hat, auf einmal dann fällt einem auf, was ja da so los ist in der weiten Welt betreffend Haustiere. Und es gibt ja wahnsinnig viele Fernsehsendungen zum Thema Hundeerziehung oder auch Pferdeerziehung. Also es gibt ja kein Haustier mehr, das man nicht im Fernsehen verfolgen kann. Also der Rütter ist ja ein sehr bekannter, aber auch ein Amerikaner, der da seine Sachen von sich gibt. Und da muss man wirklich aufpassen, weil es vermischt sich dann irgendwie schon. Und man kann sich natürlich seinen eigenen Mischmasch draus drehen. Aber da sehe ich schon oft, vor allem bei Martin Rütter, der ja total populär ist, der wahnsinnig viel mit Leckerli arbeitet. Also da habe ich schon den Eindruck, dass der alles mit dem macht, oder nicht?
Also ich kenne ihn nicht persönlich, ich kann es nicht sagen.
Ich habe jetzt ein paar Folgen gesehen von ihm.
Ja, ich habe auch ein paar von ihm gesehen und da wird viel mit Leckerchen gearbeitet. Aber mittlerweile sehe ich auch, und das ist scheinbar auch in den, er hat ja diverse Schulen da in Österreich, wird scheinbar da auch gehandhabt, wie ich von Kunden höre. Mhm. Er arbeitet jetzt viel mit Wasserflasche.
Ja. Was heißt das?
Das heißt, wenn der Hund nicht funktioniert, dann spritzt er mit Wasser.
Aha, ja. Bestrafung eigentlich.
Ist Bestrafung, ja. Jetzt gibt es Hunde, denen ist es scheißegal, ja. Dann gibt es aber Hunde, denen ist es nicht scheißegal. Und die haben ein richtiges Trauma davon. Ja. Er wird es sicher einschätzen können. Er muss natürlich, man muss das so sehen, alle diese Shows, ja, wurscht, ob es jetzt von Rütter und Co.
ist. Es gibt oder viele, ja, es oder gibt ja nicht nur den Rütter.
Ja, es gibt ja. Man muss diese Shows immer so sehen, sie müssen zeitgemäß sein, auch wenn es vielleicht jetzt nicht richtig ist. Ja. Das heißt, wir sind momentan auf dieser Leckerchenschiene. Ja. Das heißt, wenn der jetzt mit so Sachen kommt, wie ich das mache, mit Raum nehmen und so, das interessiert keinen Menschen. Ja,
ja, es ist, glaube ich, auch aufwendiger. Es ist auch aufwendiger, oder was? Nicht? Nein, das Raum nehmen, nein, das Leckerli nicht. Nein, das muss man kaufen, ja.
Nein. Aber ich finde, zeitaufwendiger oder was?
Nein, ich glaube, das Raum nehmen, üben, ist ein bisschen aufwendiger im Alltag, weil man geduldiger sein muss, weil man soll nicht aufhören. Das war auch so ein wichtiger Satz von Ihnen, der mich sehr geprägt hat und den ich auch in meiner Praxis jetzt weiterverwende, nämlich, das ist super, wenn Sie eine Entscheidung getroffen haben, dann stehen Sie dazu, weil wenn Sie jetzt mit dem Hund eine Übung starten und es ist gar keine Zeit dafür und Sie brechen das ab, sind Sie bei Null. Also es funktioniert nicht, ja. Und ich glaube halt, dass wenn ich jetzt den Hund da unten platziere und er kriegt ein Leckerli und ich gehe rauf, ist alles gut. Aber wenn ich jetzt den Raum nehme und sage, du bleibst unten und ich gehe rauf, er geht mir nach, ich muss runtergehen, ihn wieder runterbringen und ich gehe rauf, er geht mir nach, das mache ich 10 Mal, vielleicht 15 Mal, ja, wenn ich Glück habe, bleibt. Aber ich sage, das ist aufwendig.
Das machen sie ernst? Nein, es ist nicht. Weil sie sollen sie eigentlich in den Alltag einbauen und nicht extra üben. Ja? Das heißt, wenn sie hinaufgehen, dann werden sie vielleicht 1 Minute später oben sein, weil sie halt 3 Mal zurückgehen müssen. Ja? Aber damit haben sie es erledigt.
Ja,
Während sie tun ja so, wie wenn sie dem Hund einmal ein Leckerchen geben und der bleibt dann da.
Ist das nicht so?
Nein, das ist nicht so.
Okay, gut.
Da müssen sie tagelang üben. Und die Hundebesitzer, die üben nicht nur tagelang, sondern wochenlang. Und zwar nicht im Alter, sondern also sie müssen extra Sessions machen.
Also ist es umgekehrt leichter.
Also vom Zeitaufwand ist das sicher das Leckerchen-Geschichtel weitaus zeitaufwendiger.
Ah, okay. Aha.
Weil sie müssen das erst einmal machen, seine Fühle vorstellen, müssen sie das wieder rücklernen sozusagen. Und,
weil der Sitz und Platz ist total schnell gegangen mit dem Leckerli, bevor ich sie gekannt
ja,
habe.
Ja, da herinnen.
Ja.
Aber dann gehen sie mal raus und schauen okay. sie mal in der Ablenkung, was da ja. noch passiert. Mhm. Oder nur im
Na,
Garten.
Mittlerweile geht schon, aber sie ja. haben recht. Ja, ja, okay.
Oder
ja.
im Garten. Nicht?
Ja, ja.
Es ist ja so, das ist ja auch so eine Gefahr. Das ist auch die Gefahr von diesen Sendungen. Ja? Die Leute nehmen das eins zu eins. Das wollte ich ihm zuerst sagen. Das ist eine Show. Mhm. Und der muss sich erst einmal an die Zeit halt was halt gerade modern ist, anpassen, sonst schaut sich kein Mensch die Show an. Ja?
Ja.
Und die Gefahr ist, dass wenn man es eins zu eins übernimmt, dass da wirklich sehr viel kaputt gemacht wird.
Mhm,
ja? Es ist nicht so wie ein Auto, wo du sagst, okay, das ist die Marke sowieso und da drückst du drauf und da startet es von allein, sondern es ist ein Lebewesen.
Mhm.
Ja? Und jetzt, er sagt zwar immer, der Ritter, Wasserflasche, nur wenn man sich informiert hat und bla bla bla, aber das ist denen leider ja wurscht.
Mhm.
Der sich, der Hund folgt nicht, obwohl mhm. er noch nie versucht hat, mit ihrem Platz zu trainieren mhm. und schiebt ihm mal mit Wasser an.
Mhm.
Ja? Und das ist halt nicht leider.
Ja,
aber
nicht
so macht der Ritter das auch nicht, muss man auch sagen.
Mhm. Nicht? Ein Vergleich Ritter und Sie ist vielleicht noch interessant. Hunde haben ja die Angewohnheit, wenn sie vor allem neu sind oder wenn man ihnen das auch zulässt, dass sie einen im Haus verfolgen, in der Wohnung. Sie laufen einem ja. überall nach, weil sie sich einfach unsicher fühlen oder weil sie glauben, sie müssen ihr Herrchen beschützen. Und der Ritter hat dann gesagt, das habe ich gehört, man soll so viel im Haus herumgehen und links und rechts und der Hund soll überall mitgehen und irgendwann wird es dem Hund zu blöd. Und der hört dann auf. Aber was sie mir gesagt haben, ist, wenn der Hund mir nachgeht und ich will das nicht, gehe ich auf den Hund zu, gehe genau. weg. Und wenn er wieder nachgeht, wieder auf den Hund zu, gehe weg. Also so wie mit genau. dem, er darf nicht in die Küche, er darf nicht mit genau. hinauf. Das ist in Wahrheit gescheiter, weil der Hund so lernt, das ist jetzt meine Zeit, mein Bereich.
Ja, genau.
Aber ich meine, das wäre, das ist lustig. Einfach dieser Vergleich finde ich auch vom Ritter.
Ja, sie haben zuerst von zeitaufwendig geredet, ja. Diese Variante kenne ich natürlich.
Mhm.
Du gehst auch so lange, bis der Hund WO gibt,
mhm.
ja.
Mhm.
Da geht es bei manchen mehrere Tage.
Das
weil
glaube
manche
ich.
Sind sehr intensiv. Ja.
Ja, ja.
Wenn du angemessen Raum nimmst, mhm. versteht es der Hund, weil es ist ja seine Sprache, eine Analogie seiner Sprache.
Mhm,
und das könnte ihn andocken, kannst mhm. du das schaffen mhm. in Wirklichkeit, wenn es Problem andocken lang, mhm. dass der sie nicht mehr stalkt.
Mhm. genau, stalken ist das Beste. Ja.
Das tun wir beim Stalken, das ist. Ja, das macht er nichts, er liebt mich so, sagen die Leute immer. Ja, dann sage ich, dann gehen wir jetzt einmal aus, lassen wir von der Leine und dann schauen wir mal, ob er ihnen draußen ausdockt.
Mhm.
Und dann liebt
mhm.
er sie wirklich. Nicht? Mhm. Aber kaum ist die Leine runter, ist der Hund fort.
Mhm.
Ja, also das ist eine völlige Fehleinschätzung, dass wenn der Hund uns nachrennt, dass uns er liebt.
Ja.
Aber vor allem ist es auch für den Hund eine Katastrophe, weil der Hund kommt nie zur Ruhe.
Mhm.
Und dann sind so Nebenwirkungen eben durch die Überforderung, dass er wieder bellt, dass er herbeißt, dass er was er immer mhm. macht, was mhm. zerstört oder sonst
mhm.
was. Ja.
Mhm. Da kommen wir gleich zum nächsten. Das ist auch so eine Fehleinschätzung, dass viele glauben, dass der Hund eine Art Trennungsangst hat, wenn man das Haus verlässt, weil er sich dann so fürchterlich aufführt und winselt und bellt und keine Ahnung.
Mhm.
Aber in Wahrheit haben sie mir erklärt, das kann auch sein, dass er glaubt, dass ich, wenn ich da rausgehe, ohne ihn nicht leben kann.
Genau.
Das finde ich ja total entzückend,
ehrlich, ja.
aber auch nicht
also,
hilfreich.
Es gibt natürlich Hunde, die Trennungsangst haben, keine Frage. Diese mhm. Angst gibt es natürlich, ja. Aber aus meiner Erfahrung auf jeden Fall ist es schon so, dass die Hunde mehrheitlich Stress haben, dass der Besitzer nicht mehr zurückkommt.
Mhm.
Und woraus schließen sie das? Eben zum Beispiel Hunde, die den ganzen Tag den Besitzer stalken, die sagen also eigentlich so indirekt, du kannst nirgends hingehen, Herrchen, Frauchen, ich muss dich überall beschützen,
mhm.
ja, bis aufs Klo. Also wenn ich zu einem Hund komme, frage ich mir immer, rennt Ihnen der Hund überall nach? Ja, er liebt mich. Bis aufs Klo? Ja. Und dann weiß ich schon, warum ich nicht allein bleiben kann.
Mhm,
ja? Weil der sagt sie, Herrchen, Frauchen, du kannst nicht allein aufs Klo gehen ohne mich.
Mhm.
Wie willst du dann draußen allein zurechtkommen?
Mhm.
Ja? Das heißt, wenn ich Trennungsängste oder halt Alleinseinsprobleme lösen möchte, fange ich auch mit Leinenführigkeit an, damit der Hund einmal sieht, ich führe und nicht er. Das gibt ihm Sicherheit. Wodurch er dann daheim auch mehr Sicherheit hat und mich vielleicht weniger stalkt. Und das zweite ist Deckentraining, nonverbales Deckentraining. Das heißt, ich ordne ihm einen Raum zu, eben zum Beispiel, er darf überall sein, außer in der Küche. Oder ich ordne ihn auf eine Decke oder sonst was und bewege mich, ohne dass er mich stalkt. Ja. Dadurch lernt er Wiederführung, ja, dass er mir
den Raum gibt eigentlich,
ja,
oder?
Genau. Ja. Also das ich führe und nicht er ja. mich führt. Ja. Ja. Wer ja. bewegt wen, ist die Frage.
Ja. Ja.
Dass er mich bewegt, sondern ich ihn bewege. Mhm. Ja. Und wenn das beides funktioniert, Leinenführigkeit und dieses ihm den Raum zuordnen und er bleibt dort dann, ohne Leckerchen, ohne Platz, ohne irgendwo, sondern wirklich ohne Erwartungshaltung, sprich durch Raum nehmen, dann sind aus meiner Erfahrung 70-80% dieses Alleinsein-Problems gelöst. Mhm. Nur durch die zwei Sachen schon, automatisch. Ja. Und dann muss man sich nochmal genauer, wenn nicht, dann muss man sich nochmal genauer anschauen, weil dann könnte es wirklich Trainingsangst sein.
Die Leinenführigkeit ist auch ein großes Thema, glaube ich, für ganz viele Hundebesitzer. Jetzt, wo ich selber einen Hund habe, schaue ich natürlich, wie die anderen ihre Hunde an der Leine haben, ob die Hunde ziehen. Und tatsächlich, glaube ich, 80% deren, die mir begegnen, haben einen ziehenden Hund. Ich habe das von Ihnen schon auch gut verstanden und ich habe auch dann aufgrund Ihres Anratens auch noch dein Internet mir was angeschaut und das ist wirklich so, das muss man, sobald man das einmal hört, versteht man es auch, wenn der Hund zieht auf die Seite, dorthin, wo er schnüffelt und man geht nach, ist dieses Schnüffeln dürfen schon so eine Selbstbestätigung, dass der Hund auf jeden Fall wieder dorthin ziehen wird, irgendwo anders hin und jedes Mal, wenn wir die Leine länger lassen, hat der Hund gewonnen und wir werden es nicht schaffen, Leinenführigkeit zu bekommen. Und was ich mitbekommen habe, ist, dass der Hund locker neben einem geht an der Leine, dass die Leine locker runterhängt, dass der Hund nicht vorne geht. Das wäre sozusagen das große, große Ziel eines Hundebesitzers. Aber es ist wirklich harte Arbeit. Also das gebe ich schon zu. Das
ja,
ist
ja,
wirklich harte
ist es,
Arbeit.
Es ist deshalb harte Arbeit, weil es ja ein Umdenken erfordert. Mhm. Ja, eben da schon vom Leckerchen weg. Ja. Mhm. Und Führung ist auch nicht jedermanns Thema. Mhm. Ja. Dann ist auch sehr schwierig, man muss ja auch selbst ein bisschen führen können, ja, damit man was anderes, ein anderes Lebewesen, sowohl Mensch als auch Tier führen kann. Ja. Das heißt, da ist auch was zu lernen meistens bei den Menschen. Und Geduld ist halt auch gefragt. Zeit und Geduld. Mhm. Und das haben wir viele.
Genau, nicht. Zeit ist das Thema, weil oft in der Früh schnell raus mit dem Hund, das ist halt genau der Fehler, was viele machen, dass dann der Hund schnell zieht und sobald er wieder gezogen hat, hat er gewonnen und ist selbst bestätigt und macht es wieder.
Und fängt er beim nächsten Mal mehr zum Ziehen
an. Genau, es fängt schon an beim Rausgehen bei der Tür, dass der Hund nicht als erstes raus darf, finde ich.
Ja, wobei es geht gar nicht darum, dass er nicht als erstes raus darf, sondern es geht darum, dass er nicht rausrennt und uns gleich dort mitschleift.
Genau,
sondern er kann ja sogar als erstes raus, aber erst, wenn ich ihm sage, okay, ich gebe dir Raum, ich gebe dir jetzt Raum und ihm nicht, und du kannst daher vorbeigehen und hinausgehen. Mhm, ja? Also es geht nicht darum, der Hund als erstes raus oder reingeht, sondern es geht darum, dass er cool hinaus und hineingeht und nicht einfach rausrennt. Und wenn der Hund schon wie verrückt aus der Tür rausrennt, was ja auch gefährlich sein kann in einer Stadt zum Beispiel, weil der, ich gehe beim Haustor raus, es kommt der Radlfahrer, zack, ist der schon zusammengeführt. Ja, am Gehsteig. In Wien sind die Radlfahrer am Gehsteig auch unterwegs, das kümmert die alle sehr wenig, ob das erlaubt ist. Also da ist schnell einmal ein Unfall. Ja. Und schon deshalb geht er nicht als erstes bei der Tür raus. Ja. Aber es hat jetzt nichts mit Dominanz oder sonst was zu tun, sondern einfach, bevor der diese Türe durchschreitet, hat er auf mich zu schauen, achtsam zu sein. Wobei zu schauen heißt jetzt auch nicht, dass er so wie die Malinois auf die Hundeplätze dort das Genick auf 90 Grad verdrehen und den Hundebesitzer anhimmeln, sondern einfach in meiner Nähe zu sein. Also achtsam, der Hund hat einen Blickwinkel von 270 oder mehr Grad. Das heißt, irgendwie ist sein Blick in meine Richtung. Und das reicht mir schon, dass ich das achtsam ist und dass ich das als Achtsamkeit erwerten kann. Ja. Und dann kann ich sagen, ich mache die Tür auf und er steht brav, schaut mir an und dann gebe ich mit einer Hand erdeut und er geht dann aus. Ja.
In ihrer Praxis gab es da mal eine Situation, wo Sie selber schon das Gefühl hatten, Sie sind überfordert mit dem Hund bei Ihren Trainings. Gab es da mal eine Situation, wo Sie echt einen Hund hatten, wo Sie sich gedacht haben, das ist jetzt schon sehr an der Grenze oder haben Sie tatsächlich jeden Hund im Griff?
Niemand hat jeden Hund im Griff. Die mit einem starken Ego, da muss ich sagen, sind mehrheitlich die Männer, die schauen halt, dass sie es irgendwie in den Griff kriegen und lassen sie dann beißen. Wenn ich sehe, dass ein Hund irgendwie einfach schon so außer Rand und Band ist, dann hat er das erste Mal gekriegt einen Beißkorb auf den, damit er mir nicht weiß Gott wie verletzen kann. Und das ist keiner aus Metall, weil wenn sie so ein Metallbeißkorb...
Das tut auch weh.
Da ist die Haut gleich herunten. Also ich habe da einen Weichen und wenn der passt, dann kann er nicht durchbissen werden, so schnell. Also, Und also sowas habe ich noch nicht gehabt, wo ich gesagt habe, okay, das ist jetzt, das hätte ich mit Beiskop auch nicht schaffen, sowas war noch nicht.
Aber Sie mussten schon öfters einen Beiskop brauchen.
Ja, ja, immer wieder. Und zwar bei kleineren Hunden, also eher solche, wie Sie haben. Ja.
Na, mein Hund ist kniehoch, damit man sich jetzt ein Bild machen kann.
Ja, genau, ja. Und alles, was in der oder noch kleiner ist, das ist eigentlich in Anführungszeichen viel bissiger, ja, als was so Terrier ist.
Ja,
und
ja,
so,
ja,
so.
Terrier,
die sind viel schneller am besten als wie ein Schäfer oder sowas. Ja.
Ja.
Auch wenn die Presse was anderes sagt.
Mhm.
Also wenn bei denen, und was bei denen ist, die sind so flott, die tackern so. Ja?
Mhm.
Das heißt, die sind so schnell, ja, beim Umdrehen und beim Herfahren, dass man oft gar nicht nachkommt. Ja?
Okay, ja.
Und halt auch deshalb haben sie einen Beiskop dann oben, wenn es ein Thema ist.
Mhm.
Was ich aber schon gemacht habe, das ist noch gar nicht so lange her, ich habe einen Kunden mit zwei Wolfshunden und das tschechische Wolfshund und das ist schon eine andere Rasse noch. Ja, ich habe da selber schon mal einen gehabt in meiner Tierpension, aber der war noch sehr jung. Und da habe ich mir einen Kollegen geholt und wir sind gemeinsam hingegangen. Nicht, weil die so aggressiv sind, sondern weil er sich mit dieser Hunderasse sehr gut auskennt.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Und da habe ich ihn mitgenommen zum Termin. Und, und er hat den Termin.
Ein Wolfshund, das heißt, Wolfshund. Der ist wirklich mehr Wolf als Hund? Oder
nein,
was?
Mehr nicht, aber das ist eine Rasse, da gibt es irgendeine Prozentzahl, fragen Sie mir jetzt nicht genau, wie das ist, vom Züchtungs, von der Züchtungsgeschichte her. Schaut halt noch sehr wie ein Wolf aus, ja. Und ist auch, viele sind auch noch mehr so auf Flucht unterwegs und auch sehr scheu zum Teil. Und vor allem die, die aus dem Osten sind, weil die haben mehr Prozent Wolf drin, als wie die, die in unser Lande oder halt irgendwo da nicht aus dem Ostblock, also wo sie nicht aus dem Ostblock kommen, gezüchtet werden. Eigentlich ist es ein schöner Hund, aber es ist eigentlich für mich ist es ein Rückschritt, ja, weil wir haben den Hund genetisch und auch von der Erziehung her darauf vorbereitet, mit uns zu leben. Ja, und jetzt gehen wir wieder zurück zu einem Tier, das wolfsähnlich ist. Ja.
Aber was ist da die Motivation eines Besitzers?
Naja, sie schauen aus wie Wölfe. Nicht?
Aber die fürchten sich selber dann davor. Oder
was? So was habe ich auch schon gesehen, ja. Aber das wird halt, Wolf ist halt, das sind verschiedene Motivationen. Von angefangen von, er schaut halt wie ein Wolf aus. Nicht? Wolf ist Natur, ist Stärke, ist Männlichkeit und was weiß ich was. Aber auch das böse Wolf-Syndrom, nicht? Haben wir da auch. Und dann sind sie auch scharfe Hund, auch durch die Unsicherheit sind sie nämlich scharf.
Na, wer will man das? Man will ja keinen scharfen Hund.
Oh, ich will ja Menschen.
Weil, warum?
Mangel der Selbstwert. Selber nicht bissig genug, sage ich jetzt mal, dann für uns zeigen, dann nehmen wir einen Hund, der passt. Also was ich sehr oft erlebe, ist zum Beispiel, Frau liegt auf der Couch, Mann kommt von der Arbeit, will ein Küsschen auf die Wange geben, Hund fasst ihn.
Nein.
Ja? Frau sagt nichts dagegen.
Okay, na gut.
Und es ist kein Einzelfall. Also deswegen brauche ich einen scharfen Hund. Weil meine Beziehung ist im Eimer.
Okay.
Und daher, der Hund,
der hält da dazwischen.
Der hält da dazwischen.
Okay,
genau.
Das ist auch nicht super.
Und bei Männern natürlich auch, hat es viel mit Selbstwert zu tun. Nimmt sie einen scharfen Hund.
Also, wenn man jetzt so einen Mann von einem Mann sieht und der hat dann so einen scharfen Hund bei der Hand, würde man daher auch eigentlich davon ausgehen können, dass der Mann eher mit sich selber eher Probleme hat? Oder wie?
Kann man, es kommt drauf an. Wenn sie da so einen Bären haben, ja, stehen vor ihnen als Mann, ja, so einen Prügel mit so einem Hund. Der wird wahrscheinlich dann der Hund auch gechillt sein und eigentlich total lieb wahrscheinlich sein. Ja. Wenn sie aber jemanden haben, der eher klein ist und eher zu kämpfen hat, schon als Mann,
dann hat er so der Größe. Einen großen Wolfshund neben sich stehen.
Genau, den er genauso im Griff haben kann, möchte ich betonen, vielleicht sogar besser noch.
Ja.
Dann kann ich mir schon denken, dass es auch sein kann. Wir wollen natürlich nicht verallgemeinern, aber es ist schon oft so, dass der Hund ein Prestigeobjekt ist. Ja,
natürlich.
Ich meine, es ist ja eben so, wo die Sendung Lassie, ob sie noch kennen, nicht? Jeder hat dann so einen Hinterhund gehabt, so einen Collie gehabt. Nicht? Dann hat es den Rex gegeben, jeder hat sich so einen
Schäfer.
Genau, dann hat es die 101 Dalmatiner gegeben, auf einmal haben alle Dalmatiner.
Aber was sagt jetzt mein Hund über mich aus?
Das ist ja mitleidig sein, weil ihnen hat der Hund Vater, deswegen haben sie sich ja aus dem Tierschutz genommen. Aber Mitleid ist.
Na, aber sie ist schon eine hübsche, muss ich sagen.
Sie ist eine sehr hübsche. Schon allein, weil es schwarz ist und diese hübsche weiße Brust hat. Ich liebe ja schwarze Hunde. Ich habe selber einen schwarzen Hund. Ich habe selber einen schwarzen Hund. Vom einer von meinen drei ist ja schwarz. Und nein, sie ist ja total liebe, habe ich ja gleich gesagt.
Bei Ihnen gibt es auch die Möglichkeit eines sogenannten Bootcamps. Das bedeutet, wenn man nicht zurechtkommt mit dem Hund, Sie hätten mir das auch sogar tatsächlich angeboten und da war ich wirklich am Überlegen und ich hätte auch kein Problem damit, dass Sie 4 Tage den Hund resozialisieren bei sich.
Ja.
Das heißt, es gibt tatsächlich die Möglichkeit, dass man bei einem Hund auf einen Reset-Knopf drücken kann.
Könnte man so sagen, ja. Der Hund kommt zu mir und hat natürlich den strukturierten Alltag, den er braucht. Außerdem hat er andere Hunde auch noch. Mhm. Ja. Das heißt, er lernt durch die anderen Hunde auch. Ich habe auf jeden Fall immer drei, nämlich meine drei eigenen, aber meistens auch mehr. Durch die Hunde lernt er quasi seine eigene Sprache wieder, ja, falls er es einmal kurzfristig vergessen hat. Und durch den Alltag mit mir lernt er sie quasi einzufügen in den Alltag. Ja.
Und das geht dann auch über in den Alltag eines anderen. Also wenn ich ihn dann wieder zu mir zurückhole, wobei ich, wie gesagt, ich brauche es jetzt nicht, aber vielleicht einmal.
Sie haben es schon aber geschafft, dann brauchen sie es nicht. Sie brauchen es nicht mehr. Es ist dann so, er ist dann völlig gechillt. Also, wie bin ich auf die Idee überhaupt gekommen? Ich habe heute die Hunde auch in der Tierpension, das heißt, ist jemand krank oder auf Urlaub, kommt der Hund zu mir ein, zwei, drei Wochen, je nachdem.
Kurze Zwischenfrage, weil es für viele nicht uninteressant sein könnte. Was zahlt man da, wenn man den Hund bei Ihnen eine Woche abgibt?
Also, der Tag kostet 36 Euro.
Okay.
Der Tag kostet 36 Euro. Und die Leute haben dann, wenn sie die Hunde abgeholt haben, also die Hunde kriegen ja keine Erziehung im Sinn von Sitzplatz bleibt, weil das dauert ja länger, als die Hunde da sind. Durchschnittlich ist der Hund eine Woche da. Sondern ich arbeite eben auch so mit Raum geben und Raum nehmen. Und das funktioniert bei mir, weil ich den ganzen Tag nichts anderes mache, innerhalb von ein, zwei Tagen. Das heißt, er hat auch zwei Tage die Hausleine oben, weil ich habe 2000 Quadratmeter, da kann ich schlecht einfangen. Und wenn er dann noch zwei Tage kommt auf meinem Grundstück, auf Rufen, was meistens funktioniert, zwei bis vier Tage eben, deswegen auch diese Vier-Tages-Empfehlung, dann kommt die Leine herunter und dann rennt die Geschichte. Und dann sagen wir die Leute, die jetzt den Hund nur in die Tierpension gebracht haben, Frau Bartl, wenn der bei Ihnen war, der ist so gechillt und so brav und der schaut mich immer an und alles, wie machen Sie das? Und dann sage ich Ihnen, macht es ein Training, dann wissen Sie es. Und das heißt, er ist dann ein paar Tage gechillt und das ist die Möglichkeit, eine gute Basis für den Besitzer dann, wenn er das weitermacht, was wir schon besprochen haben, dass er gleich das bei seinem Alltag fortsetzt. Und dann rennt die Geschichte. Macht er das aber nicht, denkt er sich, nein, ich muss mich mal zwei Tage ausrasten und den Hund wieder einleben lassen, ist vorbei, war das umsonst. Die gute Nachricht ist aber, diese Sozialisierung mit den Hunden, die hat auf jeden Fall was gebracht. Das heißt, wenn nicht an der Leine so eine schlechte Konditionierung ist wie Leinenaggression, und das ist meistens eine Ritualisierung, dann ist er eigentlich sehr sozial dann und kommt mit den meisten Hunden gut aus. Der Unterschied zwischen, da ist auch wieder der Unterschied zwischen sozialer und formeller. Ich habe dem Hund im Alltag beigebracht, sich einfach einzufügen. Der braucht keinen Sitz, keinen Platz und gar nichts kennen. Das ist nur einfügen. Ich gehe, er geht. Ich stehe, er steht. Ich komme zur Ruhe, er kommt zur Ruhe. Und er versucht dann nicht irgendwie Stress zu machen mit mir oder den anderen Hunden. Und wenn sie das übernehmen, dann macht er das da bei ihnen auch. Wenn sie es nicht übernehmen,
dann können
sie es von vorne. Von vorne fahren. Beim Sitzplatz bleibe ich schon so, dass ich, aber ich mache das nicht, weil das eine fade Geschichte ist und ja nicht artgerecht, wenn wir ehrlich sind, weil wir haben schon meinen Hund gesehen, der am anderen sagt, mach Platz. Ich kann dem Hund Sitzplatz beibringen und dann kommen sie und sie sagen Sitz und der macht das genauso, weil es eben konditioniert ist. Es ist keine Kommunikation im Sinn von Sozialkommunikation, sondern
formell.
Und es ist aber schon so, dass wenn Sie dann Sitz einmal sagen und Sie bleiben nicht dran, sprich Sie sagen Sitz, gehen weg, der Hund steht auf und geht Ihnen nach und Sie bleiben nicht dran, dass Sie ihn wieder zurückschicken und Sitz machen lassen, ja, dann hat er über kurz oder lang den Sitz auch wieder vergessen. Weil er sagt, bei der Frau Bartl hat das Sitz eine Bedeutung gehabt, aber da hat es keine. Also nach einiger Zeit funktioniert der Sitz auch wieder nicht, wenn man nicht dran bleibt. Also dranbleiben muss man überall, egal bei welcher Kommunikation.
Egal, stimmt.
Ja. Bei der einen müssen es beharrlich sein, nämlich bei der Alltags, und bei der anderen müssen es halt konsequent sein.
Wir haben ja da zwei Hunde im Raum, aber die sind eben brav. Sie haben einen auf der Schoß, ich habe meine da, die geht dir, jetzt geschlafen. Ich glaube, das hat eh super,
ist ganz toll,
super
ganz
funktioniert
toll.
Bisher.
Ja.
Ich hätte jetzt noch eine Frage gehabt. Jetzt ist sie mir entfallen, weil ich auf den Hund geschaut habe und auf einmal war die Frage weg. Aber ich glaube, wir haben soweit ganz, ganz viel geschafft und ich glaube, vielen auch einen guten vielleicht Überblick verschafft über ihre Methode und über ihre Art, wie sie mit den Hunden kommunizieren und wie ich es jetzt nachahme und versuche nachzumachen. Und ich kann nur sagen, es ist wirklich, es funktioniert. Aber sie sind dranbleiben müssen. Das ist, glaube ich, die Quintessenz aus allem. Man muss konsequent sein. Aber es betrifft nicht nur Hunde, sondern
es betrifft das ganze Leben in Wirklichkeit. Ja. Und bei alles, was man haben will, muss man dranbleiben. Mhm. Ja, das sind die Sachen, werden uns in den Schoß gelegt. Mhm. Und auch beim Konditionieren müssen sie dranbleiben. Mhm. Ja, also habe ich dann wirklich in Kommunikation müssen sie dranbleiben. Sonst verflüchtigt sie das genauso.
Definitiv, ja. Auf jeden Fall war es ein tolles Gespräch mit Ihnen. Vielen herzlichen Dank. Wollen Sie noch, fällt Ihnen noch etwas ein, was Ihnen wichtig ist, Hundebesitzer noch mitzugeben? Gibt es irgendetwas, was Ihnen noch am Herzen liegt?
Ach, da, so viel Zeit haben Sie nicht.
Vielleicht noch das Wichtigste.
Einfach den Hund nicht als gegeben sehen, nicht als Sache im Sinn von, du machst einfach, ja, der hat eigene Bedürfnisse, die Bedürfnisse des Hundes ein bisschen beachten. Die Kommunikation seines Körpers lernen, wirklich viele Sachen, viele Ungerechtigkeiten werden den Hunden getan, weil die Menschen ihre Hunde nicht verstehen. Mhm, ja. Und einfach sie auch informieren, so wie sie sie beim Autofahren informiert haben, so sollten sie sie auch informieren, wenn sie sich ihren Hund nehmen.
Mhm. Ich glaube, dass das wirklich wichtig ist und das möchte ich auch sagen, dass ich das wirklich sehr, sehr naiv angelegt habe. Und davon ist wirklich abzuraten. Ich stehe jetzt dazu. Ich habe sie schon in mein Herz geschlossen. Jetzt gebe ich sie zu einer großen Wahrscheinlichkeit wirklich nicht mehr her. Mhm. Aber es ist schon teilweise ein Hadern gewesen. Das ja, gebe ich auch hier offen zu, weil es tatsächlich auch aufwendig ist und auch das Leben auf den Kopf stellt. Ja. Aber sie ist jetzt ein Familienmitglied und genauso muss man das auch sehen, glaube ich. Ja. Auch wenn man es nicht vermenschlichen soll, aber es ist ein Teil der Familie und man muss es dann auch so nehmen. Ja, ja, viel gelernt, viel gehört. Vielen Dank. Danke. Und wir werden jetzt noch gemütlich zu Ende plaudern vielleicht und die Hunde dann ein bisschen rauslassen.
Ja, gute Idee.
Vielen Dank.